Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Heute am Internationalen Holocaust-Gedenktag wurde im Bundestag der 6 Millionen getöteten Jüdinnen und Juden gedacht und zum ersten Mal auch explizit den Menschen, die gefoltert und ermordet wurden, weil sie nicht heterosexuell waren.
Menschlichkeit ist unteilbar. Die Forderung nie wieder gilt auch für die Homosexuellen. Nehmen wir sie beim Wort und ernst,
sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas heute Vormittag. Der Bildhauer Maurice Blick war bei Kriegsende, als er aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit wurde, 6 Jahre alt. Unsere England-Korrespondentin hat ihn vor wenigen Tagen getroffen. Außerdem gleich ein Bericht zu einem besonderen Termin der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, heute im Jüdischen Museum. Viele Verbrechen der Nationalsozialisten haben sich ab 1941 auf ukrainischem Boden ereignet. Auch heute werden dort wieder Kriegsverbrechen verübt. Das Sundance Film Festival zeigt in seiner diesjährigen Ausgabe Filme aus der Ukraine. Dazu später mehr. Nach der Gedenkstunde im Bundestag heute Morgen anlässlich des Holocaust-Gedenktages gab es einen besonderen Termin im Jüdischen Museum in Berlin. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und der Architekt Daniel Liebeskind, der das Museum entworfen hat, trafen auf Schülerinnen und Schüler. Sebastian Engelbrecht aus unserem Hauptstadtstudio durfte mitlaufen.
Das Jüdische Museum in Berlin ist von Achsen durchzogen. Eine von ihnen nennt sich Achse des Holocaust. Ein Gang mit einer hohen Decke, die am Ende ganz niedrig wird. Dann tritt man durch eine Tür und steht in einem finsteren, kalten Turm, der 10 bis 15 Meter hoch ist und spitz zuläuft. Ganz oben fällt durch einen schmalen Schlitz Licht von draußen. Hier zu stehen ist auch für Annalena Baerbock bedrückend.
Wenn man in einem dunklen Raum, in einem Art Turm steht und einen ganzen kleinen Lichtspalt nur hineinkommt, dann fühlt man sich sofort selber in die Ecke gedrängt. Man fühlt sich einsam. Hier im Januar fühlt man die Kälte und damit spürt man in Ansätzen, was es bedeutet haben muss, so jahrelang zum Beispiel in einem Konzentrationslager gelebt zu haben. Und das ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert und ist ja auch beispielgebend viele andere Museen in der Welt gewesen, was Daniel Liebeskind hier geschaffen hat.
Mit 12 Oberstufenschülern aus Berlin und Potsdam erlebt Baerbock die Architektur des Museums. Zudem läuft der Schöpfer dieses Baus, Daniel Liebeskind, persönlich mit und erklärt, dass Architektur auch eine Frage der Emotionen ist. Liebeskind führt die Schüler, die Ministerin, in einen von grauen Betonmauern umgebenen Raum, genannt Leerstelle des Gedenkens. Gesichter aus Eisenplatten, ein Kunstwerk von Menashe Kadischmann, bedecken den Boden.
Und Daniel Liebeskind hat uns ermutigt, die Schülerin und mich, da drauf zu treten. Und man denkt sofort, ich kann doch nicht auf Gesichter treten. Aber die Leerstelle des Gedenkens macht eben deutlich, dass über lange Zeit eben es normal gewesen ist, dass Millionen hier zu Tode gekommen sind. Man im wahrsten Sinne des Wortes Nazi-Deutschland auf Menschen herumgetrampelt ist und jetzt selber in sich die Scheu, das zu tun, da drauf zu treten, zu spüren, bringt für mich zum Ausdruck, wie viel in der Vergangenheit an Aufarbeitung in Deutschland Gott sei Dank geschaffen worden ist.
Die Wahrheit sei eine Tochter der Zeit, sagt Daniel Liebeskind während der Führung durch sein Museum, einen Bau, der Maßstäbe gesetzt hat. Er selbst komme aus einer Familie von Überlebenden der Shoah, stellt sich der Architekt den Schülerinnen und Schülern vor. Von alledem beeindruckt, sagt Floris aus der 11. Klasse des Andreas-Gymnasiums in Berlin.
Die Architektur, die ja sonst immer, wenn man Museen besucht, eher weniger von Bedeutung ist, wie krass die auch beeinflusst, wie die Stücke ausgestellt sind und das gesamte Bild auch des Judentums in diesem Museum.
Nach dem Gang durch die Dauerausstellung nimmt sich die Bundesaußenministerin Zeit, mit den Jugendlichen zu sprechen. Über das Gedenken an die Shoah an diesem Tag, über ihre Beziehung zum Judentum. Toni aus der 12. Klasse desselben Gymnasiums gibt zu.
Ich denke, bei mir ist es großteils, dass ich gemerkt habe, wie wenig ich doch tatsächlich über die jüdische Geschichte und Kultur gelernt habe. Und auch einfach privat wird, glaube ich, das Judentum wenig angesprochen. Ich persönlich kenne auch niemanden des jüdischen Glaubens.
Toni, Floris und die anderen haben sich freiwillig gemeldet für diesen Termin. Sie zeigen sich wissbegierig, sprechen mit Architekt Liebeskind bestes Englisch. Viele haben sich schon ausführlich mit der Shoah befasst, waren in Gedenkstätten, in ehemaligen Konzentrationslagern, in Sachsenhausen oder Auschwitz. Ein Gymnasiallehrer berichtet, es sei gar nicht so leicht, so eine Fahrt nach Auschwitz zu organisieren, und staatliche Zuschüsse habe er auch nicht erhalten. Von Annalena Baerbock kommen zumindest ermutigende Worte. Die Außenministerin redet nicht nur politisch, sondern auch persönlich. Sie selbst habe auch erst als 20-Jährige in Straßburg Juden im Alltag erlebt und vorher wenig Kontakt in die jüdische Welt gehabt. So wünscht sie den Jugendlichen im Museum, umgeben von Geschichte, Kontakte zum lebendigen Judentum.
Gerade viele junge Menschen sagen, in der Schule hört irgendwie die Frage Judentum immer nach 45 auf. Und deswegen war es mir wichtig, an diesem heutigen Tag des Erinnerns mit jungen Leuten und auch mit dem Architekten, dein liebes Kind, hier ins jüdische Museum, was eben drei Seiten beleuchtet. Das Erinnern, das jüdische Leben, aber auch unsere gemeinsame Verantwortung, zum Beispiel mit Architektur, durch diesen Besuch zu unterstreichen.
Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Beitrag von Sebastian Engelbrecht über einen besonderen Besuch im Jüdischen Museum in Berlin. Eine Frage, die sich jedes Jahr dringender stellt, ist die nach dem Umgang mit dem Gedenken an die Opfer des Holocaust ohne die Zeitzeugen. Noch gibt es sie. Einer von ihnen ist Maurice Blick. Blick wurde als Sohn jüdischer Eltern in Amsterdam geboren, wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wie auch Anne Frank wurde er mit seiner Familie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Nur er, seine Mutter und eine Schwester überlebten. In England studierte er Kunst und ist heute ein bekannter Bildhauer. Unsere England-Korrespondentin hat Maurice Blick getroffen und mit ihm auch darüber gesprochen, wie sein Leben seine Kunst geprägt hat.
In einem umgebauten Pferdestall in Essex, 90 Kilometer nordöstlich von London, lebt und arbeitet der Bildhauer Maurice Blick. Der 83-Jährige lässt die Haustür ins Schloss fallen und geht in den Garten, in dem einige seiner Arbeiten ausgestellt sind. Meterhohe Bronzen mit ausgeprägter Muskulatur und ungeheurer Spannkraft. Eine davon, Second Breath, zweiter Atem. Ein junger Mann, Arme, Beine, Rücken, selbst die Hände nach hinten durchgestreckt, den Kopf in den Nacken geworfen, das Gesicht ganz dem Himmel zugewandt. Man spürt die geballte Energie, einen unbedingten Lebenswillen. Wie viele von Maurice Blicks Arbeiten ist auch diese sehr persönlich.
I nearly wasn't there and I am, obviously, so I just somehow wanted to celebrate that idea.
Maurice feiert das Leben, nachdem die Nazis ihm trachteten, als er klein war. 1939 wurde er in Holland geboren. Die ersten Jahre verbrachte er behütet mit seinen Eltern, seiner älteren Schwester Clara und seiner Großmutter in Amsterdam. 1943 wurde die Familie deportiert. Ihre erste Station, das Durchgangslager Westerbork. Dort nahmen die Nazis dem Vierjährigen den Vater weg. Jeden Tag kamen sie mit einer Namensliste. Wer darauf stand, wurde mitgenommen.
Obviously on this occasion my father's name was on the list and he said goodbye to my mother and my grandmother.
Eines Tages stand der Name meines Vaters auf der Liste. Er verabschiedete sich von uns und sagte zu mir: Pass auf deine Familie auf.
He said, look after your family. That was it. And I never saw him again, ever.
Niemand weiß, was genau mit seinem Vater geschah. Vermutlich wurde er rasch nach seiner Ankunft in Auschwitz ermordet. Maurice wurde mit dem Rest seiner Familie nach Bergen-Belsen verschleppt. Seine Großmutter starb dort. Seine kleine Schwester Millie wurde dort geboren und nicht einmal ein Jahr alt. In den engen Holzbaracken saßen Clara und er an den Kojen Sterbender, weil sie vielleicht ein Stück Brot unter ihren Körpern versteckt hatten.
By the bunk and wait for them to die.
Wir erkannten, wenn jemand vielleicht noch ein, zwei Stunden zu leben hatte. Und wenn sie tot waren, konntest du das Essen unter ihren Köpfen herausholen.
So when they were dead, you could get the food from under their head.
Im Garten bei seinem Haus in Essex bleibt Maurice Blick vor einer bleifarbenen Skulptur mit rauer Oberfläche stehen. Ein gebückt sitzender Hund, den Blick starr geradeaus, die Schnauze knurrend geöffnet. Hollow Dog, hohler Hund. Blick bringt die hohle Bronze mit ein paar Tritten zum Klingen. Der Hund, den er nachgebildet hat, gehörte der als Beast von Belsen bekannten Aufseherin Irma Grese. Einmal kam sie in seine Baracke und aß vor den Augen des ausgehungerten Kindes demonstrativ einen Apfel.
When she got down to the core, she put it on the floor and she unleashed the dog.
Das Kerngehäuse legte sie auf den Boden. Dann machte sie den Hund von der Leine los, befahl ihm, den Apfel zu bewachen und ging raus. Der Hund saß knurrend da, ich rührte mich nicht. Sie kam zurück. Mit dem Fuß zerrieb sie das Kerngehäuse auf dem Holzboden, damit ja nichts übrig blieb. Dann lachte sie, nahm den Hund und zog ab.
You know, laughing. And then took the dog and wandered off.
78 Jahre später flaniert er zwischen den Skulpturen in seinem Garten. England, sagt er, habe sich immer sicher angefühlt. Nach dem Kriegsende kamen er und Clara mit ihrer Mutter hierher. Morris wurde Kunstlehrer. Erst mit Anfang 40 widmete er sich ganz der Bildhauerei. Seine Kindheit hat Blick und seine Kunst geprägt, aber nicht definiert. Darauf legt er Wert.
Yes, of course, these are still very painful.
Natürlich ist das alles immer noch sehr schmerzlich. Aber wenn ich zulasse, dass es mich definiert, dann ist der Rest meines Lebens reine Zeitverschwendung.
But if I'm defined by that, then the rest of my life is a waste of time.
Christine Heuer hat den Holocaust-Überlebenden Maurice Blick getroffen. Gerade zu Beginn des Krieges in der Ukraine gab es immer wieder Berichte von Menschen, die den Terror Stalins oder Hitlers, den Holodomor oder die vielen Massenerschießungen im Land überlebt hatten und nun wieder fliehen mussten. Die Ukraine, die der amerikanische Historiker Timothy Snyder die Bloodlands genannt hat, ist seit fast 100 Jahren Schauplatz von furchtbaren Verbrechen. Diese historische Tatsache ist im Westen allerdings lange ignoriert worden. Eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Landes gab es vor dem 24. Februar 2022 höchstens in akademischen Kreisen. Seit Kriegsbeginn hat sich das geändert. Theater, Verlage oder Museen interessieren sich jetzt für die Ukraine. Auch das Sundance Film Festival hat dieses Jahr einen Ukraine-Schwerpunkt. Katharina Wilhelm berichtet.
Das ist das erste Mal, dass ich das Z sah, das russische Zeichen für den Krieg.
Ein russischer Panzer richtet langsam sein Abschussrohr Richtung Kamera, wo Kriegsreporter Syslav Tschernow steht. Der ukrainische Reporter für die Nachrichtenagentur AP ist mit seinem Team in Mariupol. Sie sind die einzigen Journalisten, die während der russischen Belagerung vor Ort sind und die häppchenweise Videos nach draußen verschicken können.
Wir taten alles, um die Infoblockade zu durchbrechen und die Geschichten der Menschen zu erzählen.
Diese Geschichten sind kaum auszuhalten. Der Angriff auf eine Geburtsklinik zum Beispiel, die vielen Kinder, die durch Bombenangriffe getötet werden, die Verzweiflung der Eltern, der Ärzte. Dies sei nie als Film gedacht gewesen und nichts davon sei leicht zu sehen, sagt Tschernow im Trailer zu dem Film.
Initially this wasn't shot to be a film and none of this is easy to witness or easy to watch.
Der erfahrene Kriegsreporter kommentiert den Film selbst, erzählt dabei auch seine Gefühle, die Ohnmacht, die er empfindet, nicht helfen zu können. Als er es nach 20 Tagen schafft, aus der besetzten Stadt zu kommen, habe er Schuld verspürt.
Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr machen muss mit diesen 30 Stunden Material. Eine größere Geschichte und mehr Kontext.
Die 90-minütige Dokumentation zeigt, was den Zuschauern der täglichen Nachrichten nicht zugemutet wird, weil es zu brutal ist. Das größte Risiko des Films sei, dass die Menschen überwältigt seien oder abwehrend wegen der Gewalt reagierten.
There is a risk of people getting too overwhelmed or even pushed back by the amount of this violence.
Eines ist sicher, der Film hinterlässt einen tiefen und verstörenden Eindruck. Nach dem Sundance Film Festival, sagt Tschernow, wolle er zurück an die Front und weiter berichten. Einen ganz anderen Erzählansatz verfolgt die ukrainisch-deutsche Koproduktion Iron Butterflies, die ebenfalls Premiere auf dem Sundance Festival gefeiert hat. Der Film beschäftigt sich mit dem Absturz des Malaysia Airline-Fluges MH17 im Jahr 2014 über der Ukraine während des Donbass-Konflikts und den Folgen bis heute. Iron Butterflies wurde nach der Form der Raketensplitter benannt, die in das Flugzeug eindrangen. Der Film zeigt unter anderem auch die juristische Aufarbeitung, gemischt mit Ausschnitten des russischen Fernsehens, dem Dementi, das russische Streitkräfte die Passagiermaschine mit 298 Personen an Bord zum Absturz gebracht hätten. Der dokumentarische Film webt dabei auch Fiktionales ein. Tanzszenen zum Beispiel, die den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder die Desinformationskampagne aus Moskau künstlerisch darstellen. David Amati-Lechner ist einer der Co-Produzenten und erklärt die Intention dahinter.
Uns berührt es ja nicht mehr so, weil jeden Tag sind die Nachrichten voll mit Katastrophen und traumatischen Geschichten. Und deswegen haben wir, glaube ich, als Leser und Zuschauer irgendwie so eine Distanz zu den Inhalten. Und was uns bei dem Film jetzt besonders wichtig war, ist, die Geschichte über diesen Abschuss zu personalisieren und zu emotionalisieren, also einen Zugang wieder zu den ZuschauerInnen zu bekommen, um wieder an die Gefühle ranzukommen, um diese Tragödie auch irgendwie spürbar zu machen.
Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn ist der Ukraine-Russland-Konflikt sehr sichtbar auf dem Sundance Festival. Lechner ist mit dem bisherigen Feedback zufrieden.
Irre gute Kritiken bekommen, gutes Feedback von Zuschauern, das hat uns eigentlich am meisten gefreut, weil unser Film ist dann doch sehr artistisch und das hat uns eigentlich am allermeisten gefreut.
Als nächstes ist Iron Butterflies auch auf der Berlinale in Deutschland zu sehen.
Filme über die Ukraine auf dem Sundance Film Festival, ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Das Tanzensemble Dance On trägt einen programmatischen Titel, denn es geht ums Weitertanzen, nachdem man die, gerade in dieser Kunstsparte, prägnante Altersgrenze 40 überschritten hat. Seit 2015 existiert Dance On und das Ensemble thematisiert das Alter auch in den Choreografien. Die neueste stammt von Christos Papadopoulos, einem Griechen, der eher minimalistisch arbeitet. Mellowing heißt das Programm, ein Wort, das viele Bedeutungen zwischen mild, locker und heiter hat. Elisabeth Nehring hat sich die Uraufführung gestern Abend im Berliner Radialsystem angeschaut.
Mit ganz kleinen, kaum sichtbaren Bewegungen beginnt eine Tänzerin. Knie, die sich sachte beugen und strecken, Füße, die sich fußspannenbreit über den Boden schieben, um langsam vom Platz zu kommen, Schultern, die sanft geschüttelt und gerollt werden. Nach und nach füllt sich die weiße, in silbernes Licht gehüllte Bühne mit weiteren TänzerInnen. Insgesamt sind es 11, alle in unterschiedliche Grau- und Schwarztöne gekleidet. Ihre Anordnungen im Raum ändern sich in einem stetigen Fluss, justieren sich unmerklich neu, einzeln oder in Gruppen. Auch ihre Blickachsen ändern sich immer mal wieder. Mal schauen alle unverwandt ins Publikum, dann fächern sich die Blicke der Gruppe auf, um sich in manchen Momenten auf eine einzige Person zu fixieren. Die so entstehenden Veränderungen des Fokus setzen Aufmerksamkeitsakzente. In einem choreografischen Kontinuum, ohne abrupte Wechsel, bestimmt vom Rhythmus der Musik. Mellowing ist eine minimalistische Choreografie, eine Art variantenreicher Dauerschleife, die wechselnde Assoziationen wachruft. Zum Beispiel an die Wirkungen der Tanzstücke der postmodernen Choreografin Lucinda Childs, die mit ihren auf Alltagsbewegungen basierten Choreografien in den 60er, 70er und 80er Jahren die Tanzwelt revolutionierte. Ihre Produktionen brachten die TänzerInnen zwar in schwungvollere Bewegungsmuster, entfalteten aber durch ihre choreografische Redundanz und rhythmische Musikalität eine ähnliche Suggestivkraft. Das Dance-On-Ensemble hat seit 2020 mit Works in Silence einen Abend mit frühen Arbeiten von Lucinda Childs im Programm. Und Mellowing wirkt dazu wie eine organische Weiterentwicklung. Oder besser, Weiterreduzierung. Denn auch wenn im Verlauf der knapp einstündigen Aufführung die Choreografie zunehmend schneller und komplexer wird, bleiben die Bewegungen trotz ihrer vibrierenden Spannung doch verhalten. Zum Schluss bündeln sich alle Tänzerinnen und Tänzer in der Gruppe, schicken fordernde Blicke ins Publikum, brechen mit dem Reißen von Köpfen und Körperteilen aus dem gemeinsamen Rhythmus aus und gehen schließlich mit gebeugten Knien am Ende noch auf die halbe Spitze. Spätestens da ist die Erinnerung an die ikonischen Arbeiten von Sharon Ayal nicht mehr zu vermeiden. Nur, dass die derzeit überaus erfolgreiche israelische Choreografin ihre manieristischen, unter Hochspannung stehenden Choreografien ins Extrem treiben muss, während Christos Papadopoulos choreografisch durch zurückhaltend coole Komplexität glänzt. Doch genau an dieser Stelle huscht der Silberstreif aus Licht nur noch einmal blitzschnell über das Geschehen und schon ist alles vorbei. Es ist eine große Leistung, sich durch diese Choreografie voller Minimalvarianten zu arbeiten. Eine Aufgabe, die die Dance-On-TänzerInnen scheinbar mühelos bewältigen und sogar mitunter mit einem maliziösen Lächeln auf den Lippen quittieren. Als ob sie uns sagen wollten, seht her, wenn ihr dachtet, wir machen große Sprünge, um euch zu beweisen, was wir noch können, habt ihr euch geirrt. Zumindest würde das zu dem charmanten Widerspruch dieser Company passen. Einerseits das Thema Tanz und Alter qua der eigenen Verkörperung ins Zentrum zu stellen und andererseits nicht jede Choreografie an der Altersfrage messen lassen zu wollen. Doch jenseits dieser vielleicht viel zu um die Ecke gedachten Interpretation kann man sich dem Sog der Suggestion, den Mellowing zunehmend entwickelt, lustvoll hingeben.
Mellowing, eine neue Choreografie von Christos Papadopoulos mit dem Ensemble Dance On. Elisabeth Nehring war bei der Uraufführung. Warum es durchaus Sinn machen kann, in alten Scheunen zu stöbern, dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Genau dort nämlich, in einer Scheune im US-Bundesstaat New York, hat ein Sammler vor ein paar Jahren ein Bild des flämischen Meisters Anthony van Dyck entdeckt. Der Sammler zahlte damals dem Scheunen- und Bildbesitzer bescheidene $600. Nun ist er verstorben und seine Nachfahren haben das Bild, das einen älteren Mann zeigt, zur Auktion bei Sotheby's freigegeben. Ein unbekannter Käufer hat die Ölzeichnung, die vermutlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden ist, ersteigert. Verkaufswert 2,8 Millionen Euro. Ein stattlicher Gewinn. Auch ein stattlicher Gewinn, so die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler, ist die Berufung von Milo Rau zum neuen Intendanten der Wiener Festwochen. Ab Juli wird der gebürtige Schweizer das wichtige Festival leiten, das Theater-, Tanz- und Opernaufführungen zeigt. Rau sei eine strahlende Künstlerpersönlichkeit, heißt es in einer ersten Mitteilung. Der 46-Jährige ist auf jeden Fall jemand, der häufig den Puls der Zeit erspürt, Themen wie Rassismus, Kolonialismus und Sexismus sowohl auf der Bühne als auch im Film verhandelt und sich immer wieder kritisch zu Missständen im Kulturbetrieb äußert. So erst im vergangenen Jahr mit einer Aktion, die auf die umstrittene Sammlung des Waffenlieferanten Bürle im Kunsthaus Zürich hinwies. Nun soll also Milo Raus Glanz und Glaubwürdigkeit auch die Wiener Festwochen schmücken. Der Posten des Intendanten war übrigens sehr begehrt. Es hatten sich viele beworben. Am Ende wurden 6 eingeladen und Milo Rau überzeugte die Auswahlkommission. Und noch eine wichtige Entscheidung, keine Personalie, aber dennoch von hoher Bedeutung, vor allem für die Ukraine. Denn im jahrelangen juristischen Tauziehen um den rund 2000 Jahre alten Goldschatz der Skythen aus 4 Museen der Krim steht nun eine endgültige Entscheidung zugunsten der Ukraine an. Der Generalstaatsanwalt der Niederlande empfahl dem höchsten Gericht des Landes in Den Haag, den Kulturschatz endgültig der Ukraine zuzusprechen. In der Regel folgen die Richter des Hohen Rates der Empfehlung. Die wertvollen Kulturgüter waren in die Frontlinie des Konflikts von Russland und der Ukraine geraten. Singt sie oder singt sie nicht? In Wiesbaden läuft derzeit die Debatte, ob die russische Opernsängerin Anna Netrebko bei den Mai-Festspielen auftreten soll. Der Intendant will, die Politik möchte lieber nicht. Im Februar will man sich nochmal zusammensetzen. Ganz anders in Frankfurt, da gibt es keine Debatte. Morgen Abend tritt Anna Netrebko, die von einigen KritikerInnen als Putin-Freundin geschmäht wird, in der Alten Oper auf, ohne Proteste. Ein Nachholkonzert aus dem vergangenen Jahr. Vermutlich würde es auch sehr teuer, ließe man es ausfallen. Für die BesucherInnen ist die Operndiva morgen mit ihrem Mann zu hören. Auch nicht gerade billig. Eine Karte kostet über 100 Euro.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. In den Informationen am Abend mit Theo Gehrs gleich mehr zum 49-Euro-Ticket, das jetzt wirklich bald kommen soll. Ein weiteres Thema, der andauernde Lehrermangel. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.